Und wir haben jetzt in der Pause, im Sommer eine kleine Pause eingelegt. Da ging es dienen wie Jesus, make the difference, mach den Unterschied. Fand's klasse, hab das alles auf übers Internet schon hören können, auch im Urlaub. Wird gut aufgehoben hier. Und wir möchten jetzt weitermachen mit unserer Serie durch das Buch der Könige. Und ich weiß nicht, das sind so die Seiten, die auch relativ noch unbeschrieben sind, wo relativ wenig drüber gepredigt wird. Und wir sind da stehen geblieben, wo wir jetzt auch wieder weitermachen, und zwar beim Bau des Tempels. Ich habe euch nochmal das Bild mitgebracht vom Tempel. Ich weiß gar nicht, geht's? Klappt das jetzt hier, oder? Gut. Da. Ups. Ja. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, diejenigen von euch, die damals da gewesen sind, das ist ein Querschnitt des Tempels, den Salomo gebaut hat. Das war ein phänomenales Teil gewesen. Man muss sich vorstellen, man ist in diesen Tempel reingegangen und man stand voll im Gold drin. Der Boden war Gold, die Wände Gold, die Decken Gold, das war ein Riesen, ein Wahnsinnsteil gewesen. Wir haben uns das im Detail angeschaut, was es mit diesem Tempel auf sich hatte. Es sollte ein Ort der Anbetung sein. Der ganze Bau war eigentlich ein Akt der Anbetung gewesen. Man hat noch nicht mal einen Hammerschlag gehört. Muss ich das vorstellen? Diese ganzen Steine, die wurden alle an der anderen Stelle behauen, bearbeitet und es wurde da eingefügt. Der ganze Bau war ein Akt der Anbetung. Da war Einsatz drin, da war Opfer drin, da war Leidenschaft drin gewesen, dieses Gebäude zu erstellen. Beim Blick auf dieses Gebäude blieb mit Sicherheit kein Auge trocken, dass man das gesehen hat, auch von außen her. Und wir werden heute im Text lesen, im 1. Könige Kapitel 8, Vers 10, da wird es heißen, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hineintreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Es war kein Smog oder so irgendwas, sondern es war die Herrlichkeit Gottes, die da war. Die wird oft bezeichnet in der Bibel, die Wolke des Herrn. Wir können uns das heute gar nicht mehr richtig vorstellen. Wir müssen uns das einfach vorstellen, das war so stark, die Gegenwart Gottes so stark, dass die Leute sich gar nicht mehr rein trauen, gar nicht mehr reingehen konnten. Diese Wolke der Herrlichkeit des Herrn, die kommt immer wieder mal zur Erscheinung. Nachdem also Salomo diesen tollen Tempel gebaut hat. Man könnte jetzt praktisch sagen, dann lass uns eine Kathedrale bauen und Gott ist da. Ja? Wenn Sarah und ich so im Urlaub sind, dann besichtigen wir gerne Kirchen und Kathedralen, euch geht das wahrscheinlich auch so. Ja? Man kommt in eine Stadt rein, muss erstmal die nächste Kirche aufsuchen, wie sieht es da drin aus? Und das sind wirklich teilweise bombastische Gebäude, beeindruckend, auch viel mit Gold und so weiter. Wir besuchen auch immer gerne mal so Gemeinden. Wir waren zum Beispiel Sonntag vor 2 Wochen in einer Gemeinde in Bern gewesen, in der Schweiz. Und das war eine ganz interessante Gemeinde. Mich hat das interessiert. Ich war nämlich vor über 20 Jahren, hatte ich gehört, dass der Pastor eine Vision hatte, was er mit dieser Gemeinde vorhat, mit dem Gemeindebau. Und ich dachte, mal gucken, ob das umgesetzt worden ist. Und tatsächlich, diese Gemeinde hat sich mit einem Stadtteil in Bern zusammengestellt. Das war so ein Wohngebiet, da stehen so ein paar Wohnklötzer. Und sie hatten die Idee gehabt, mit der politischen Gemeinde zusammen dieses Gemeindehaus zu bauen. Und das sollte ein Mehrzweckzentrum werden, was also für alle nutzbar ist. Und dieses Gebäude hat man so in den Boden versenkt, dass man es gar nicht sehen konnte. Und auf dem Gebäude rauf, das war so seine Idee, sollten Tennisplätze entstehen. Und ich sag's euch, ich komme da hin und ich sehe nur Tennisplätze. Das war so beeindruckend, das zu sehen. Und da blüht mein Herz auf. Ja? Und so als Pastor denkst du, das wäre doch mal was, ja. Heute werden ja auch so Einkaufszentren erstellt und oben auf dem Einkaufszentrum gibt es dann noch eine Wohnanlage mit Grünflächen und so weiter. Dachte ich, ja, man fängt plötzlich so an zu denken. Nun, und zu allen Zeiten hindurch war das eigentlich so gewesen. Man baute ein Haus und ging davon aus,
Gott ist da. Wir haben das hier ja am Beispiel vom Tempel. Man könnte es fast meinen. Aber wisst ihr was? Meine Aufgabe ist heute Morgen, euch zu zeigen, das ist eigentlich eine falsche Fährte. Wir sehen diesen prunkvollen Tempel, wir lesen diesen Text oberflächlich und sehen, und die Herrlichkeit Gottes war da. Und durch alle Zeiten hindurch haben das Leute gemacht. Es wurden Kirchen gebaut, es wurden Kathedralen gebaut, es werden Gemeinden gebaut für Millionen von Euro. In der Annahme, wenn wir das Gebäude fertig haben, dann ist Gott da. Aber es ist die falsche Fährte. Und wir wollen uns das heute anschauen, was es hier wirklich mit dieser Herrlichkeit Gottes auf sich hat. Im Vergleich, das muss ich auch noch einfügen, im Vergleich, ich hatte euch das eben gesagt, wir waren dieses Jahr in Tansania gewesen, dann stehst du in einem, ich sag's mal so, in einem schäbigen Raum mit einem Blechdach obendrauf, Plastikstühle drin und über 200 Waisenkinder feiern Gottesdienst da und du hast den Eindruck, die Herrlichkeit Gottes ist da. Der Himmel geht auf. Und im Vergleich gehst du in eine Kathedrale rein, ich möchte niemand was unterstellen, aber du gehst in eine Kathedrale rein und du denkst, wow, boah, das sieht ja alles so gut aus. Aber du hast irgendwie den Eindruck, obwohl hier alles vollhängt, voll Christus-Ikonen und Kruzifixen und Bildern, du hast nicht wirklich den Eindruck, ist Gott wirklich jetzt hier? Macht es das aus? Woran liegt das? Wovon ist das abhängig? Und hier schauen wir uns mal den Text an. Es heißt im 1. Könige, Kapitel 8, ich habe den Text jetzt leider hier nicht dabei, aber dürft ihr gerne mitlesen, entweder mithören oder in eurer Bibel, in eurer App oder was auch immer. Da heißt es im Vers 1, damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Oberhäupter der Stämme, die Fürsten der Geschlechter der Söhne Israels, zum König Salomo nach Jerusalem, um die Lade des Bundes des Herrn heraufzuholen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Männer von Israel versammelten sich zum König Salomo im Monat Etanim, das ist der 7. Monat, am Fest. Alles, was Rang und Namen hatte, kommt wohin? Zu diesem Einweihungsfest des Tempels. Dieser gewaltige Tempel, den ihr hier seht, der wird eingeweiht. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Akt gewesen. Vers 3 heißt es weiter, alle Ältesten von Israel kamen und die Priester trugen die Lade und brachten die Lade des Herrn hinauf, dazu das Zelt der Begegnung und alle heiligen Geräte, die im Zelt waren, Leuchter, Altar, Schaubrottisch und so weiter. Die Priester und die Leviten brachten sie hinauf. Nun, ich bin mir bewusst, gerade auch wenn jetzt Gäste hier sind, hier fallen so einige Begriffe, das müsste ich jetzt im Detail alles erklären. Vielleicht nur das, ihr seht dieses Bild des Tempels hier und dort gab es einen inneren Bereich, das war das Allerheiligste. Und dort kam die Lade rein. Das war die sogenannte Bundeslade. Die Bundeslade war das Symbol der Gegenwart Gottes, der Heiligkeit Gottes. Und in dieser Bundeslade drin war unter anderem die Gesetzestafeln, die 10 Gebote, die Mose vom Berg Sinai gebracht hat. Die sah ungefähr, also bitte, ungefähr so aus. Ja? Was lacht ihr? Wer weiß, was das ist da für ein Film? Indiana Jones, genau. Genau, der Regisseur des Filmes ist auch Jude. Er hat sich da wirklich, ich habe das damals schon gesagt, ich habe viele Bundesladen gesucht im Internet. Ich weiß natürlich auch nicht genau, wie sie aussah. Ich werde es nur beschrieben, aber ich fand die Darstellung recht gut. Hier seht ihr sie noch einmal als Modell. Und so müssen wir uns das Teil vorstellen. War gar nicht groß. Ungefähr einen Meter, mal einen halben Meter hoch. Und dort waren die Cherubim drüber und dort lagen die 10 Gebote drin. Unter anderem lag da auch noch Manna drin von früher und auch noch der Stab Moses. Aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Das ist hier nicht mehr drin. Hier liegen nur noch die Gesetzestafeln drin. Diese Bundeslade, auf die kommt es mir jetzt auch ein bisschen an. Das heißt nämlich im Vers 5, und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israels, die sich bei ihm eingefunden hatte und mit ihm vor der Lade stand, opferten Schafe und Rinder, die vor Menge nicht berechnet und nicht gezählt werden konnte. Also, auch das kurz zur Erklärung, das war nur ein Akt der Großzügigkeit. Salomo wollte damit zum Ausdruck bringen, Gott, du bist uns das Wichtigste, mehr als alles andere. Und die Priester brachten die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz in den Hinterraum des Hauses, also dieses Allerheiligste, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Denn die Cherubim breiteten die Flügel aus über den Platz der Lade und die Cherubim beschirmten die Lade und ihre Stangen von oben her. Es ist nicht ganz so, wie es auf diesem Bild dargestellt ist. Das waren also auch voll vergoldete Engel, die standen so über dieser Lade mit ihren Flügeln. Das sollte zum Ausdruck bringen, hier wacht Gott. Hier hat Gott seine Hand darüber. Und die Stangen, die wir hier sehen, ja, diese Stangen, die waren in Wirklichkeit so lang, damit wurde diese Bundeslade getragen, dass die Enden der Stangen vom Heiligen aus und vor dem Hinterraum aus zu sehen waren. Die kamen also durch den Vorhang hindurch. Ja. Aber nach außen waren sie nicht sichtbar. Und sie sind dort bis zum heutigen Tage. Also nicht bis heute, sondern bis zur Abfassung des Textes. Okay? Vers 9. Nichts war in der Lade als nur die beiden steinernen Tafeln, das haben wir eben schon gehört, die Mose am Horeb dort hineingelegt hat. Als der Herr mit den Söhnen Israels einen Bund schloss, als sie aus dem Land Ägypten zogen. Also die 10 Gebote. So, und jetzt kommt der springende Punkt dieser ganzen Geschichte. Und es geschah, als die Priester, die haben also die Lade reingebracht ins Allerheiligste, gehen raus, lassen die Lade hinter sich, gehen raus. Und es heißt, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke des Herrn das Haus. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hineingehen, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Überleg mal, Gott war da und die Menschen konnten nicht mehr reingehen. Du sagst vielleicht auch, Roland, du sagst doch immer, Gott ist ein Gott der Nähe, er sehnt sich nach Nähe. Und wir glauben doch, dass Gott auch hier ist, oder? So, überlegt euch mal, Gott ist hier und wir können es gar nicht aushalten hier, weil Gott hier ist. Ist das ein Widerspruch? Nein, ich werde es gleich noch erklären. Ein Punkt, ein Wesenszug von Gott ist, dass er heilig ist. Und David Gussig, ein Ausleger, sagt Folgendes. Das intensive Gefühl von der Gegenwart des heiligen Gottes ist nicht ein warmes und wohliges Gefühl. Männer wie Petrus, Jesaja und Johannes wurden durch die Gegenwart Gottes wie erschlagen, weil sie einfach überwältigt waren von ihrer Sündhaftigkeit und der Heiligkeit Gottes. Ich glaube, wenn Gott sich jetzt zeigen würde, okay, wir würden wahrscheinlich alle Toast oder sowas. Gott ist heilig. Auch damals, wir lesen das im Alten Testament, die Menschen konnten Gott gar nicht sehen. Der Einzige, der Gott so nah gesehen hat, war tatsächlich Mose. Er begegnet Gott wie ein Freund, einem Freund begegnet. Und trotzdem hat Gott praktisch so noch den Dimmer eingeschaltet. Ja? Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Uns will das ein erster Wesenszug, den wir hier sehen, der diese Geschichte des Tempels, der Geschichte der Einweihung zeigen soll, soll zeigen, Gott ist Gott. Gott ist allmächtig. Gott ist heilig. Und tatsächlich, wenn du deine Bibel vor dir hast, dann schau mal, da hast du das Wort Herr stehen. Die Juden trauten sich, den Namen Gottes gar nicht auszusprechen. Dort steht immer, überall, wo dieses Wort Herr steht, stehen in Wirklichkeit nur ein paar Buchstaben, die kein Mensch zusammenfassen kann. Da steht J-H-W-H. Ja, und manche leiten davon ab Jehova, andere leiten davon ab Yahweh. Und weil man hier eine Lösung gesucht hat, steht hier Herr. Die Juden haben sich nicht getraut, diesen Namen Gottes auszusprechen. So eine Gottesfurcht hatten die. So eine Ehrfurcht, weil sie wussten, Gott ist heilig. Ich lese gerade diese Geschichten wieder vom Sinai, wo Gott am Sinai, wo es da ein richtiges Gewitter losging und die Leute trauten sich nicht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Also das einfach mal so von der Situation, die wir hier haben. Das muss gewaltig gewesen sein. Aber worauf es mir wirklich ankommt, ist, schaut euch mal das Phänomen dieser Lade an. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich gleich eingehen werde. Wenn ihr euch den Text genau anschaut, dann seht ihr, nicht als der Tempel fertiggestellt wurde, sagte Gott, boah, das Gold, das ist ja so phänomenal, hier wohne ich. Da passiert noch gar nichts. Erst als die Lade reingetragen wurde von den Priestern und als die Priester verschwunden waren, da war plötzlich Gottes Herrlichkeit da. Das hat also was mit dieser Bundeslade zu tun, mit dieser Kiste. Und diese Kiste, das hat auch was mit uns zu tun. Und ich möchte hier mal zwei Punkte rausarbeiten. Das eine ist dieser Punkt mit dieser Kiste, mit dieser Lade. Und das andere ist der Punkt des Namens Gottes. Und das ist mein erster Punkt, den ich heute mit euch teilen möchte. Es heißt im Vers 12 weiter, damals sprach Salomo, der Herr hat gesagt, dass er im Dunkeln wohnen will. Gebaut, ja gebaut habe ich ein fürstliches Haus für dich. Eine Stätte, wo du thronen sollst. Für Ewigkeiten. Darauf wandte sich der König sein Angesicht und segnete die ganze Versammlung Israels, wobei die ganze Versammlung Israels dastand. Wichtiger Punkt, komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen, es ging hier nicht um einen Privatdeal, der große König Salomo baut dem großen Gott einen Tempel und freut sich daran, sondern als diese Geschichte hier passiert, ist es Salomo wichtig, sich umzudrehen und das ganze Volk, die ganze Versammlung mit reinzunehmen. Das ist für mich ein Übertrag schon, zu sagen, das hat auch was mit uns zu tun, mit uns ganz gewöhnlichen Menschen. Das ist jetzt nicht eine Geschichte zwischen Salomo und Gott, die sich hier abspielt. Ja? Und dann fängt er an zu beten und sagt im Vers 15, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der mit seinem Mund zu seinem Vater David geredet hat. Genau, und ich möchte euch, während wir den Text lesen, ist ein bisschen lang, aber das ist auch alles, mehr habe ich nicht. Könnt ihr das sehen, dass da so ein paar, ja, das kann man sehen, genau, ein Haus bauen, ein Haus bauen, ein Haus bauen. Wenn wir den Text lesen, und das war mein erster Eindruck, als ich den Text gelesen habe, denke ich, Mensch, hier geht es nur um Haus bauen. Wie bei manchen Gemeinden, ja. Die bauen Haus und dann nächsten 10 Jahre, das ist nur noch vom Haus bauen die Rede. Heute spenden wir wieder für die Kosten des Hauses. Neulich war ich auch in der Gemeinde. Heute die Spenden sind für die Lampen im Erdgeschoss und nächste Woche spenden wir für die Lampen im ersten Stock. Und das ist ein Eindruck, hier geht es nur um Haus bauen. Wie bei Salomo, wenn wir den Text so lesen. Aber ich lese ihn euch trotzdem mal vor. Vers 16. Von dem Tag an, da ich mein Volk Israel aus Ägypten herausführte, also das ist jetzt Gott zitiert, habe ich aus allen Stämmen Israels keine Stadt erwählt, um darin ein Haus zu bauen, damit mein Name dort sei. Aber ich habe David erwählt, dass er König über mein Volk sei. Nun lag es meinem Vater David am Herzen, dem Namen des Herrn, des Gottes Israel, ein Haus zu bauen. Wir erinnern uns, ja? Doch der Herr sprach zu meinem Vater David, dass dir das am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen. Daran hast du gut getan, dass dir das am Herzen lag. Jedoch wirst du selbst das Haus nicht bauen, sondern dein Sohn, der aus deinen Lenden hervorkommt, der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und der Herr hat sein Wort aufrechterhalten, das er geredet hat. So bin ich denn an die Stelle meines Vaters David getreten, das ist jetzt wieder Salomo, der jetzt spricht, und habe mich auf den Thron Israels gesetzt, so wie der Herr gesagt hat, und habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, das Haus gebaut. Und ich habe dort einen Platz für die Lade eingerichtet, in der der Bund des Herrn ist, den er mit unseren Vätern geschlossen hat, als er sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Wie gesagt, ich habe jetzt ganz bewusst mal diese Stellen rausgeschrieben, wo es da heißt, ein Haus bauen. Und das ist die Pferde, auf die wir leider oft kommen. Das muss jetzt nicht unbedingt das Haus sein, sondern wir meinen immer, wir müssen irgendwas tun für Gott. Und wenn wir was tun für Gott, dann ist er zufrieden. Wenn wir eine riesen Kathedrale bauen, dann ist gut. Wenn wir ihm einen Namen machen, dann ist gut. Bau für Gott ein Gemeindehaus, dass die ganze Stadt das sieht und dann ist gut, dann kommen die Leute. Nun ziehen wir mal eine andere Brille auf und schauen uns diesen Text, den gleichen Text mal an mit ein paar anderen Worten. Nämlich dort steht viel was von dem Bau des Hauses, aber das ist nicht der Fokus. Schaut mal. Ich habe dir jetzt was anderes rausgesucht. Ist so interessant, oder? Wenn wir so den Text lesen, Haus bauen, Haus bauen. Und wenn wir so den Text lesen, da kommt plötzlich eine andere Priorität da rein. Bei dem Haus bauen, bei dem Tempelbau, ging es nicht in erster Linie um das Haus, sondern es ging darum, dass etwas entsteht für den Namen des Herrn. Es geht in diesem Text immer um den Namen des Herrn. Hier liegt der Schlüssel. Der Name des Herrn. Der Name des Herrn auf der einen Seite, da sage ich gleich nochmal was zu. und auf der anderen Seite die Kiste, die wir uns angeschaut haben. Das ist diese ganze Sache. Hier lernen wir drei Punkte, möchte ich euch weitergeben. Drei Punkte, die wichtig sind für uns als Gemeinde, als City Chapel. Ich weiß nicht, wer von euch ist denn so in den letzten Wochen zur Gemeinde dazugestoßen oder vielleicht noch ganz neu hier in der Gemeinde? Hebt doch mal bitte die Hand. Ein paar, herzlich willkommen. Ich glaube, gebt doch mal einen Applaus für die Leute. Und mein Wunsch ist, dass ihr hier ankommen könnt. Und ich werde euch drei kurze Punkte mit auf den Weg geben, damit ihr sehen könnt, ist das der richtige Platz für mich. Und diese drei Punkte haben was zu tun hier mit unserem Text. Der erste Punkt lautet, wozu gibt es die City Chapel? Wozu gibt es die City Chapel? Und ich habe euch hier nochmal diesen Vers mit auf den Weg gegeben, wo in Vers 17 steht, nun lag es meinem Vater David am Herzen, den Namen des Herrn ein Haus zu bauen. Wozu gab es den Tempel, frage ich mal. Zum Selbstzweck, damit alle kamen und dieses wunderbare Gebäude bestaunen konnten. Die Leute waren schockiert, als Jesus später sagt, hey, wisst ihr was, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Die Leute sagen, wie kann er sagen, er ist der Messias und sagt, dieses Ding wird zerstört werden, weil es nicht auf den Tempel ankam. David selbst sagte, wer bin ich, dass ich dir ein Haus bauen sollte? Salomo, hier hat man den Eindruck, Salomo meint wirklich, Gott würde in diesem Haus wohnen. Aber Salomo wird später sagen, im Vers 27, aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Sieh, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das er gebaut hat? Wie soll es das Haus tun? Ein Haus kann Gott nicht fassen. Aber das ist der Punkt. Wozu gibt es den Tempel? Oder wozu gibt es die City Chapel? Es gibt die City Chapel halt nicht, weil irgendjemand sich hier ein Denkmal setzen will. Weder ich noch irgendjemand. Es gibt auch die City Chapel nicht, weil es keine Gemeinden in Stuttgart gibt. Es gibt tatsächlich auch noch andere Gemeinden in Stuttgart. Oder keine so gute Gemeinde gibt. Jeder Pastor meint ja, er hat die beste Gemeinde. Es ist wirklich so. Jeder Pastor meint, er ist im Zentrum des Willen Gottes. Hier ist die Mitte, ja. Der Mittelpunkt, geh hin irgendwo auf die Welt. Du gehst in den hintersten Zipfel der Welt und die sagen dir, hier ist der Mittelpunkt der Welt. Ja? Und so denken auch manche Pastoren, dass ihre Gemeinde die beste ist. Nein, mit Sicherheit nicht. Sondern Salomo liefert den Grund, wozu der ganze Tempel da war. Nämlich dazu, dem Namen Gottes ein Haus zu bauen. Also, ihm ging es nicht darum, dass sein Name im Vordergrund stand. Ihm ging es nicht darum, dass seine Marke da aufgeklebt war. Wir müssen auch heute sagen, es geht nicht um City Chapel als City Chapel. Es geht auch sicherlich nicht um mich oder um irgendjemand, sondern es muss um Gott gehen. Das ist ein ganz wichtiges Erkennungszeichen. Wenn du auf der Suche bist nach der richtigen Gemeinde und du bist hier noch nicht angekommen, weil dir irgendwas nicht gefällt, kann ja durchaus sein, vielleicht ist es dir zu dunkel hier oder so, ja, suchst eine Gemeinde mit Licht, dann such dir nicht die Gemeinde da in Bern, die war nämlich im Boden drin, da kam auch nur künstliches Licht hin. Aber dann such dir eine Gemeinde, wo der Name der Gemeinde nicht so oft genannt wird. Das ist ein gutes Erkennungszeichen. Wenn im Gottesdienst der Name der Gemeinde mehr als 20 Mal genannt wird, dann ist irgendwas faul. Oder der Name des Pastors oder der Name der Organisation oder was auch immer. Es geht um den Namen Gottes. Das ist ein wichtiges Erkennungszeichen. Worüber wird denn geredet da in der Gemeinde? Worum geht es eigentlich? Geht es um die Marke? Warum gehe ich da hin? Geht es um das Ding, ja, dass ich weiß, das ist das Markenzeichen drauf, das muss ja gut sein. Ich habe dem Namen des Herrn ein Haus gebaut. Das ist mir echt auch wichtig für die Gemeinde hier. Wir machen sicherlich auch nicht alles richtig hier und sicherlich legen wir auch nicht immer die Prioritäten richtig, aber mir ist wichtig der Name Gottes. Und der Name Gottes bedeutet Nomen est Omen. Der Name Gottes, wir haben ja eben die Kinder gesegnet. Ich weiß nicht, ob ihr eure Namen ausgewählt habt, weil es schöne Namen sind oder weil sie eine Bedeutung haben. Wenn du nach Arabien gehst, in die arabische Welt, oder im Nahen Osten, Mittleren Osten Und da wirst du immer gefragt, was bedeutet denn dein Name? Das muss eine Bedeutung haben. Der Name Gottes hat eine Bedeutung. Wir haben uns eine Bedeutung eben angeschaut. Das war dieser Name Yahweh. Und ganz ehrlich gesagt, man kann ja da schon erschüttern. Du bist hier und du sagst, okay, ich will mal gucken, was das mit dem Gott auf sich hat. Und der erzählt hier was von weggeschmort werden und was weiß ich alles. Ja? Dieser Name Jahwe, das soll zum einen zum Ausdruck bringen, er ist ein heiliger Gott, auf der anderen Seite soll das zum Ausdruck bringen, Jahwe bedeutet nämlich etwas. Es heißt, ich bin, der ich bin. Ich werde auch morgen der gleiche sein, der ich gestern war und so weiter. Das bedeutet, du kannst dich auf Gott verlassen. Wenn alles um dich herum zerbricht, auf Gott kannst du dich verlassen. Er enttäuscht dich nicht. Yahweh. Es war Gottes Heiligkeit, jawohl, aber es bedeutet auch, ich habe die Kontrolle über dein Leben. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich sorge für dich. Ich kümmere mich um dich. Oder nehmen wir mal einen anderen Namen von Gott. El Shaddai. El Shaddai heißt der Allmächtige. Gibt es irgendetwas, was zu groß ist für Gott? Nein. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die sind zu groß für uns. Sind wir doch ehrlich. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich stehe hier vor einem riesen Ding. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und glaub mir, es mag vielleicht ein bisschen egoistisch klingen, aber das ist mit ein Grund, warum ich dankbar bin, dass ich Gott habe. Ich muss das Ding nicht allein schaukeln. Ich kann das gar nicht. Ich kann diese Gemeinde nicht alleine leiten. Ich brauche Gott dazu. Und Gott sagt, ich bin der Allmächtige. Ich schaffe das. Nicht du musst der Allmächtige sein. Merkt ihr? Deswegen nicht ich muss meine Marke verkaufen oder sonst irgendwas. Ich muss mich groß rausstellen in der Firma oder da, wo ich bin, mich beweisen, mein Kind ist aber besser und schlauer und intelligenter. Ich habe das vorzuweisen. Was hast du denn? Nein, ich weiß, auf Gott kommt es an. Er ist der Allmächtige. El Shaddai. Das haben hier schon so viele Leute erfahren. Mir ist es ein Wunsch, dass du, wenn du hier neu ankommst, auch wenn du schon lange hier bist, dass du Gott erlebst hier, egal was ist. Jawohl, Gemeinschaft ist gut und wir suchen das auch, dass du einem Gott begegnest, der dir sagt, hey, ich kann das, ich bin der Allmächtige. Oder nehmen wir zum Beispiel Zebaoth. Zebaoth heißt Herr der Herrscharen. Das bedeutet, er kämpft für dich. Wie viele Kämpfe müssen wir aushalten im Leben? Wir sind ständig am Kämpfen. Wir rasen oft gegen die Wand. Und du sagst oft, ich kann nicht mehr, Gott. Die Praxen sind voll von Menschen, die am Ende sind, die psychisch belastet sind. Und Gott sagt dir, ich kämpfe für dich. Mir ist ein Wunsch, dass diese Gemeinde ein Ort sein kann, wo du diesem Gott begegnest. Ja, wo du auch Leuten begegnest, die dir seelsorgerlich auch weiterhelfen können. Aber wisst ihr, ich muss selbst oft sagen, hey, ich bin überfordert mit der Situation. Lass uns zu Gott gehen. Er ist der Herr der Herrscharen. Er ist der Herr Zebaoth. Er will für uns kämpfen. Mir ist ein Wunsch, dass du die City Chapel erleben kannst. Wozu gibt es die City Chapel? Damit du das als ein Ort hast, um diesem Gott Zebaoth zu begegnen. Oder Adonai. Das singen wir ja. Ja? Wer weiß, was das heißt? Aus um Gerd. Merkt ihr, wir singen manchmal Sachen und wissen gar nicht, was das bedeutet. Mir hat mal jemand gesagt, was heißt denn das eigentlich? Heißt das Bratwurst oder was? Ja, könnte es ja theoretisch sein. Ich sollte also aufpassen von dem, was ich singe. Google es mal vielleicht. Ja? Das heißt einfach Herr, das heißt mein Herr. Du bist mein Herr. Du sollst mich führen. Und das ist so, das hört sich fast schon widersprüchlich an. Ich möchte, dass du erlebst, dass du hier einem Gott begegnest, der dich in eine Abhängigkeit hineinführt, eine Abhängigkeit von Gott, dann erlebst du wirklich, was Freiheit ist. Je mehr du Gott brauchst, dass du sagst, ich kann gar nicht ohne Gott, umso mehr wirst du in die Freiheit geführt. Oder noch einen ganz persönlichen Titel, Vater. Es hat lange gedauert früher, bis ich das geblickt habe. Gott war für mich zwar Herr, aber ich habe ihn nie als Vater verstanden. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass er mich im Grunde genommen so in den Arm nimmt. Ich habe vorhin gesagt, Gott ist heilig. Ja, oh Gott ist auch Vater. Gott will unsere Nähe. Und den Widerspruch können wir nur auflösen. Wie ist denn das möglich, dass Gott heilig ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite Vater mit einem weiteren Namen, den er trägt. Und der heißt Jesus Christus. Das ist Gott. Gott wurde Mensch und lebte unter uns. Jesus, der Retter, Christus, der Messias, der Löser, Er bringt dich in diese Gemeinschaft. Mir ist es so wichtig, dass wenn du hier hinkommst, dass du diesem Jesus Christus begegnest. Jesus hat diese Mauer weggenommen. Wisst ihr, das Problem, dass wir Gott nicht die Ehre geben, das Problem, dass wir das erste Gebot ständig übertreten, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben, liegt darin, weil wir den Eindruck haben, wir brauchen so viele Götzen um uns herum. Götzen in menschlicher Form. Es sind Menschen, die uns lieb sind, die uns wertvoll sind, was ja auch alles gut ist. Aber diese Menschen sind so wichtig, dass sie zwischen mir und Gott stehen. Oder Dinge, irgendwelcher Besitz oder Karriere oder was auch immer. All das ist nicht verkehrt. Aber wenn diese Dinge so wichtig sind, dass sie fast schon zu Götzen werden, die werden zu Krücken in meinem Leben. Und da wird jemand arbeitslos oder er verliert einen lieben Menschen um ihn herum, die ganze Welt bricht zusammen. Und Gott möchte, du darfst diese Dinge haben, aber Gott möchte, dass er die Nummer eins ist. Dann hält er dich und nicht diese Krücken. Und du bist nicht abhängig davon. Mein Wunsch ist, dass du diesem Gott hier begegnen kannst. Dass Gott dir hier begegnet, dass er hier ist. In Jesus, dass du ihn kennenlernst. Also, wenn du auf der Suche nach der Gemeinde bist und du vielleicht auf der Durchreise bist, dann mach das zu deinem Maßstab. Frag nicht einfach, gefällt mir das, sondern habe ich den Eindruck, dass ich hier Gott begegne? Ist hier was? Ist hier was passiert? Manchmal kann es auch Ärger sein. Ich gehe da weg, mich hat das geärgert, dass die und die Sache auf mich zugekommen ist. Vielleicht ist es genau der wunde Punkt, wo Gott dir begegnen will. In einer ganz neuen Art und Weise. Das ist eine Sache. Die zweite Sache: Was ist das Wichtigste in der City Chapel? Was war das Wichtigste im Tempel? Was war das Wichtigste? Das Gold? Die Mauern, das phänomenale Gebäude? Das Wichtigste war noch gar nicht da. Und darum war auch Gott nicht da. Das haben wir gesehen, das war diese Bundeslade. Die wurde da reingebracht. In der Bundeslade lagen die Gesetzestafeln. Und die Gesetzestafeln stehen für dieses Buch, was jeder von euch mindestens in einer Ausführung im Schrank hat oder bei sich hat. Ich habe mittlerweile über 20 Übersetzungen auf meinem Handy drauf. Das ist Wahnsinn, was heute alles möglich ist. Lese ich deshalb mehr die Bibel? Es wäre schön. Dieses Buch haben wir vor uns. Erst als die Lade mit diesem Buch, als das Wort Gottes drin war und die Priester draußen, wir können auch sagen, der Pastor war draußen, da konnte Gott wirken. Leute, ich sage das echt mit Ernst. Ich hoffe nicht, Gott muss mich aus dem Weg räumen, damit das Wort Gottes Platz hat. Versteht ihr? Meine Aufgabe als Pastor dieser Gemeinde ist in erster Linie, das Wort Gottes zu lehren. Und wenn ich anfange, euch irgendwie aus Mickey-Maus-Büchern was vorzulesen, dann hat Gott Grund, mich wegzuräumen hier. Wenn das Wort Gottes nicht mehr die erste Priorität hat, das ist für mich so ein Bild, das habe ich nicht in meinen Notizen, das kommt mir gerade so in den Sinn. Ja? Das Wort Gottes ist drin und die Priester sind draußen. Ich will Gott nicht im Weg stehen. Und das ist so wichtig, dass das Wichtigste tatsächlich hier in dem Tempel gewesen, dass das Wort Gottes Platz hat. Also, wenn du eine Gemeinde suchst, bist du herzlich eingeladen, hierher zu kommen. Wenn du weitersuchst, dann darfst du das, aber frag dich, was ist das Wichtigste? Worauf solltest du achten? Auf das Gebäude? Könnte man meinen, oder? Auf die coolen Menschen, die da sind, ist natürlich auch wichtig. Auf die phänomenale Worship-Band? Auf die Kinderarbeit? Das kann alles sein. Das kann alles wichtig und gut sein. Aber achte in erster Linie darauf, welche Priorität gibt man Gottes Wort, gibt man diesem Buch. Du kannst so viel Erfahrung machen im Leben. Du kannst Eindrücke sammeln, du kannst Berater haben, du kannst Erfahrungen machen, du kannst Bücher lesen, Tipps bekommen. Das ist alles gut. Aber ich sage dir es, wenn du nicht erkannt hast, dass in diesem Buch Power drin ist, es hat lange gedauert. Überlegt euch das mal. Ich war in einer Gemeinde aufgewachsen, da wurde jeden Sonntag aus der Bibel vorgelesen und die Bibel gelehrt. Aber es war irgendwo kraftlos gewesen. Es war kraftlos. Und ich habe das dann irgendwie gedacht, es muss doch anders gehen. Und Gott hat eine lange Reise mit mir gemacht, bis ich irgendwann erkannt habe, hier steckt Power drin.
wenn du hier bist und die Bibel ist ein langweiliges Buch und ich vermittle das irgendwie und du hast einen Eindruck, boah, schläft mir ein bei, dann such dir echt eine andere Gemeinde. Such dir eine Gemeinde, wo das Wort Gottes lebendig gelehrt wird. Hier steckt alles drin. Alles andere ist Firlefanz. Der Spurgeon hat mal gesagt, ich sehe am liebsten alle Bücher, die je geschrieben wurden, alle Studienbücher, alle biblischen Bücher, Kommentare, Wegweiser und was es alles gibt, auf einem großen Berg aufgehäuft und sie sollten brennen wie Sodoms von all das her, wenn sie euch abhalten davon, das Wort Gottes zu lesen. Das war Spurgeon. Es gibt heute so viele Bücher, gute Bücher, aber lasst euch nicht abhalten von diesem Buch. Ich merke das auch manchmal in der Seelsorge. Ich spreche mit Leuten in der Seelsorge und sage, du, wie sieht es denn eigentlich aus, so mit Lesen, mit Bibel lesen und beten. Ach, mache ich nicht. Aber ich habe das und das Problem. Und dann sage ich, hey, wer bin ich denn? Wenn du Gott nicht ranlässt, dass Gott dir helfen kann, hier ist ein fettes Buch, da steht so viel drin. Und du lässt Gott nicht ran an dein Problem. Wer bin ich dann, dass ich mit meiner Weisheit kommen kann und irgendwas dahin laber? Versteht ihr? Das ist so wichtig. Das ist Gold wert. Deswegen lehren wir dieses Buch. Deswegen ist uns das eine Priorität. Darum kam die Lade rein. Gott will ein Augenmerk darauf richten. Und du brauchst nicht Theologie zu studieren, um das Buch zu verstehen. Glaub mir das. Manche Leute studieren Theologie und verstehen nachher weniger wie vorher. Das ist so. Ich habe am Anfang in meinem Studium nach einem halben Jahr musste ich erst mal sagen, hey, wo bin ich eigentlich? Wir haben den Thessalonicher Brief damals studiert und das war nachher so trocken für mich, das war nur noch wissenschaftlich. Und ich musste Buße tun darüber, musste sagen, Gott, ich möchte es wieder lesen, als es ist tatsächlich, ey, es ist Wort Gottes. Wir glauben das hier, dass es Wort Gottes ist. Und wenn du dich darauf einlässt, wirst du erleben, wie Gott was bewegt, wie Gott was verändert, in deinem Leben. Hier passiert Hilfe, hier passiert Trost, hier passiert Seelsorge. Du erkennst Gottes Wille und alles andere. Natürlich in Kombination. Ich möchte, dass du, wenn du hier ankommst, dass du hier Menschen hast, mit denen du darüber austauschen kannst, mit denen du darüber sprechen kannst. Du liest was, du verstehst es nicht und bringst es zu Gott und suchst Hilfe beim Nächsten. Und Gott will dir da begegnen. Und das Dritte und Letzte, was erwartet dich hier? Vers 14. Darauf wandte der König sein Angesicht und segnete die ganze Versammlung Israel, wobei die ganze Versammlung Israels dastand. Da, wo Gottes Name eine Wohnung bereitet wird, da, wo Menschen darauf aus sind, Gott zu begegnen, so wie er wirklich ist, da, wo das Wort Gottes im Zentrum steht von allen Aktivitäten, die wir machen, da entsteht eine Atmosphäre des Segens. Da geht Segen von aus. Und den Segen können wir weitergeben. Und mein Wunsch ist, die Erwartung, die du an die City Chapel hast, dass du gesegnet wirst von Gott. Ja, wenn ich dich jetzt heute fragen würde, was wünschst du dir von dieser Gemeinde? Dann würden vielleicht einige antworten, gute Beziehung, gutes Kinderprogramm. Inspirierende Gottesdienste. Und vielleicht ist auch genau das, was Gott dir hier geben möchte. Aber es kann auch sein, dass es weder die Beziehungen sind, dass sie vielleicht zu wünschen übrig lassen, dass auch nicht die Kinderarbeit ist, weil dein Kind jedes Mal bockt, ja, wenn du zur Kinderstunde kommst, weil es halt eben nicht so prickelnd. Nicht, weil die Kinderarbeit schlecht ist, aber das Kind einfach keine Lust hat. Weil es vielleicht nicht die inspirierenden Gottesdienste sind, weil du tatsächlich schon bessere erlebt hast. Die gibt's. Ja, du brauchst nur mal ein bisschen hier rumzureisen und du sagst, wow, das war richtig gut. Und man kann ja auch im Internet rumblättern, da gibt es ja auch einen Haufen. Aber vielleicht ist das alles nicht der Fall. Und doch will Gott, dass du hier in der City Chapel bist und dass du hier Gott begegnest, weil das der Ort ist, wo Gott dich segnen will, wo er dir begegnen will, wo er dir seinen Namen offenbaren will. Es gibt zig Namen Gottes und jeder Name hat eine Bedeutung. Vielleicht habe ich diesen Namen gar nicht erwähnt heute Morgen, aber Gott will dir in einer ganz bestimmten Weise begegnen, wie er dir bisher noch nie begegnet ist. Und Gott will
Vielleicht gerade deshalb, dass du hier bist. Oder er will dir eine neue Liebe geben zu seinem Wort. Dass du morgens den Tag beginnst, schlägst die Bibel auf, liest was. Ich bin gerade im 3. Mose drin, das ist nicht so einfach. Ja? Gestern war das Gesetz über den Aussatz an Häusern. Ja? Manchmal denkst du dir, okay, was soll das jetzt? Und du betest einfach. Ja? Und plötzlich kommt da irgendwas und du sagst, ja, guter Punkt. Und Gott möchte dich segnen. Das soll hier ein Ort werden des Segens. So wie wir heute Morgen die Kinder gesegnet haben. Und die Kinder werden, die sind gesegnet. Wie wir die Schulkinder gesegnet haben. Und so darfst du gesegnet werden. Und weißt du was? Und gleichzeitig darfst du ein Segen sein für andere. Und Gott will dir begegnen. Und ich schließe mit einem Vers aus dem 2. Mose 34. Im 2. Mose 34 sagt Mose zu Gott, Gott, ich habe jetzt schon viel von dir erlebt, aber ich möchte dich noch mehr kennenlernen. Ich möchte, dass du deinen Namen mir offenbarst. Gott, also Mose hat eigentlich schon viel gesehen. Und tatsächlich war das der Wunsch von Mose gewesen, weil er gerade durch eine schwere Zeit gegangen ist. Die Geschichte mit dem goldenen Kalb lag hinter ihm. Das war die größte Niederlage seines Lebens. Er war dort am Sinai, er war am Hungern, er hat lange Zeit nichts gegessen und steht da, er war am Hungern, innerlich und äußerlich. Und er sagt, Gott, zeig dich mir. Und dann heißt es im 2. Mose 34, Vers 5, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Also, der Herr ruft den Namen des Herrn aus. Wir sehen, hier ist der dreieinige Gott in Action. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe. Gott, und dann nennt er ein paar Namen, barmherzig und gnädig und langsam zum Zorn und reich an Gnade und reich an Treue. Und so begegnet er ihm und Abraham wird gesegnet. Und Gott will dir begegnen. Entschuldigung, Mose, habe ich gerade Abraham gesagt? Danke für die Aufmerksamkeit. Ich habe das eigentlich extra eingebaut, damit ich höre, ob ihr dabei seid. Und so wurde Mose gesegnet. Und so wirst du auch gesegnet. Und das möchte ich jetzt auch tun. Ich möchte uns alle unter den Segen Gottes stellen und lasst uns dazu aufstehen. Herr, ich danke dir, dass du uns die Bibel gegeben hast. Wir haben das jetzt gesehen. Das ist so ein Text, wo wir vielleicht einfach normal nur durchlesen und denken, was hat das mit uns zu tun? Und wir erkennen da plötzlich, das leuchtet daraus hervor, wie wir das eben auch in diesem Highlighten gesehen haben. Es geht um deinen Namen. Und Nomen est Omen, du möchtest uns mit deinem Namen was zeigen. Und hier sitzen vielleicht 300 Leute. Und jeder hat eine andere Agenda, Lebensagenda und einen anderen Sitz im Leben. Und du bist so vielseitig und du kommst und du möchtest uns deinen Namen offenbaren. Genau das, was wir brauchen. Vielleicht brauchen wir Barmherzigkeit. Vielleicht braucht es Gnade. Hey, ich denke an das Zeugnis gestern Abend von dem Mädel, was wir gestern am Gebetsabend gehört haben, die einfach gesagt hat, und dann bin ich zurückgekommen zu Jesus nach den vielen Jahren. Und ich habe seine Gnade erlebt. Ich habe erst einmal verstanden, was Gnade bedeutet. Und wenn er mich zurückholt, dann kann er jeden Einzelnen zurückholen. Und vielleicht ist es genau das, was du heute Morgen hier brauchst. Gnade. Er ist gnädig. Er ist da. Es liegt nicht an deinem Verdienst. Es liegt nicht daran, dass du vielleicht sagst, ich habe auch nicht so einen schönen Tempel gebaut wie Salomo. Ich habe hier eine Ruine stehen. Denk an David. David hatte ein Zelt gehabt, mit dem er Gott angebetet hat. Er wollte gern was Größeres machen, aber es war nicht dran für ihn. Und vielleicht ist es für dich auch nicht dran. Vielleicht ist es einfach nur für dich dran, vor Gott zu stehen und zu sagen, Gott, ich breche meinen Stolz, dass ich immer meine, ich muss irgendwas sein vor dir. Ich darf deine Gnade jetzt in Anspruch nehmen, weil du hier bist. Und diese Gnade darf dich erreichen durch das Blut Jesu, was er vergossen hat. Er ist jetzt hier. Er möchte dir begegnen. Wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, ja, dann ist Gott wirklich dieses Distanzierte, wo du denkst, oh, da muss man nur vor Angst haben. Aber Gott ist gekommen, um diese Distanz aufzulösen. Und Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr beladen seid. Ich will euch ich will euch Ruhe geben. Ich will euch erquicken. Ich will euch diese Last wegnehmen. Dafür bin ich ans Kreuz gegangen. Jesus hat gelitten für unsere Schuld, für unser Gott sein wollen, für unsere Götzen um uns herum, um uns den Weg frei zu machen. Das zeigt er uns in seinem Wort. Und wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, und dann sag ihm wieder neu, Gott, ich möchte dich kennenlernen. In einer ganz neuen Dimension, vielleicht jetzt auch in diesem neuen Halbjahr, in diesem neuen Quartal, in das wir jetzt hineingehen. Ganz neu kennenlernen. Ich möchte dich erleben, wie du bist. Ich möchte dein Wort besser kennenlernen. Und möge dieser Ort der City Chapel einfach ein Ort dazu sein, um das umzusetzen. Und so möchte ich uns alle unter den Segen Gottes stellen, dass dieser allmächtige Gott, der hier ist, dein Herz berührt und dich da berührt, wo du ihn nötig hast, dass er Zugang hat in dein Leben hinein. Mach ihm die Tür auf, öffne ihm sein Herz. Und er will das tun, in Jesu Namen. Lass uns Gott noch anbeten.